Rainer, lies mal vor.
13. Kapitel. Einige Zahlen. Nach einer kleinen Weile saßen wir auf einem Divan des Salons, die Zigarre im Mund. Der Kapitän legte mir den Grundriss, Durchschnitt und Aufriss der Nautilus vor Augen. Darauf begann er seine Erklärung folgendermaßen:
Das Boot, worauf wir uns befinden, Herr Arunax, ist ein langer Zylinder mit zugespitzten Enden. Die Länge desselben beträgt genau 70, seine größte Breite 8 Meter. Also letztere nicht völlig im Verhältnis von 1 zu 10, wie die schnell segelnden Dampfer gewöhnlich gebaut sind. Und die Länge ist hinreichend zugespitzt, damit das verdrängte Wasser sich leicht scheidet und im Lauf nicht hinderlich ist. Aus diesen Dimensionen ergeben sich durch ein einfaches Rechenexempel die Oberfläche und der Kubikgehalt der Nautilus. Der erstere beträgt 1011,45 Quadratmeter, der Gehalt 1500,2 Kubikmeter. Das heißt, wenn es völlig untertaucht, verdrängt es 1500 Kubikmeter oder Tonnen. Als ich diese Pläne zu diesem für unterseeische Fahrten bestimmten Schiff machte, war meine Absicht, dass es im Gleichgewicht untergetaucht nur mit einem Zehntel hervorrage. Folglich durfte es unter diesen Verhältnissen nur 9/10 seines Gehaltes verdrängen, also 1356,48 Kubikmeter. Das heißt, es durfte nur ebenso viel Tonnengewicht haben. Ich habe daher bei Erbauung desselben nach den gegebenen Dimensionen dieses Gewicht nicht überschreiten dürfen. Die Nautilus besteht aus 2 Rümpfen, einem inneren und einem äußeren, welche durch eiserne Klammern in Form eines T miteinander verbunden demselben eine außerordentlich große Dauerhaftigkeit geben. In der Tat leistet es infolge dieser Einrichtung Widerstand wie ein Block, als wenn es voll wäre. Seine äußere Hülle kann nicht nachgeben. Sie ist in sich selbst zusammenhängend, nicht durch Zusammennieten. Und die Gleichartigkeit seiner Konstruktion infolge der vollständigen Zusammenfügung der Materialien macht es fähig, den ungestümsten Wogen zu trotzen. Diese beiden Rümpfe sind aus Stahlplatten gefertigt, deren Dichtigkeit im Verhältnis zum Wasser 7/8 beträgt. Der erste ist mindestens 5 cm dick und wiegt 394,96 Tonnen. Der zweite umgebende, nebst dem 50 cm hohen und 25 breiten Kiel, welcher für sich alleine 62 Tonnen wiegt, die Maschine, der Ballast, die übrigen Nebengegenstände und Gerätschaften, die Verschläge und Strebebretter haben ein Gewicht von 961,62 Tonnen, welches alles zusammen addiert eine Gesamtsumme von 1360,48 Tonnen ergibt. Ist dies verständlich?
Jawohl.
Also, fuhr der Kapitän fort, wenn die Nautilus unter diesen Bedingungen flott ist, ragt sie um 1/10 aus dem Wasser hervor. Wenn ich nun Wasserbehältnisse vom gleichen Gehalt mit diesem Zehntel breit habe, das heißt welche 150,62 Tonnen fassen, und ich fülle sie mit Wasser, so wird das Boot, welches dann 1507 Tonnen Gewicht hat, vollständig untergehen. Und so geschieht's, Herr Professor. Diese Behälter befinden sich im Vorderteil in den unteren Räumen der Nautilus. Ich drehe die Hähne, sie füllen sich, und das sinkende Schiff kommt mit der Meeresoberfläche ins gleiche Niveau.
Gut, Kapitän. Aber nun kommen wir an die eigentliche Schwierigkeit. Wie sie aufs Niveau des Meeresspiegels herabsinken, ist begreiflich. Aber wenn sie tiefer hinabtauchen, wird doch ihr Fahrzeug einem Druck begegnen und folglich einem Gegenstoß von unten nach oben ausgesetzt sein, welcher bei 30 Fuß Wasser auf eine Atmosphäre anzuschlagen ist, welches ungefähr 1 Kilogramm auf den Quadratzentimeter ausmacht.
Ganz richtig so, mein Herr.
Folglich, wenn Sie nicht die Nautilus vollständig füllen, sehe ich nicht, wie Sie ihn in den Schoß der Wassermassen hinabbringen können.
Herr Professor,
erwiderte der Kapitän Nemo,
man darf nicht die Statik mit der Dynamik vermengen, ohne sich großen Irrtümern auszusetzen. Es kostet sehr wenig Mühe, um in die unteren Regionen des Ozeans zu gelangen, denn die Körper haben eine Tendenz, auf den Grund zu sinken. Begleiten Sie meine Beweisführung.
Ich höre Ihnen zu, Kapitän.
Als ich bestimmen wollte, welchen Zuwachs an Gewicht ich der Nautilus zu geben hätte, um sie untersinken zu lassen, hatte ich mich nur mit dem geringeren Umfang zu befassen, welchen das Meerwasser einnimmt, im Verhältnis, wie seine Schichten tiefer liegen.
Offenbar, erwiderte ich.
Nun aber, wenn auch das Wasser nicht absolut unfähig ist, zusammengedrückt zu werden, so ist es doch wenigstens sehr wenig dessen fähig. In der Tat beträgt nach den neuesten Berechnungen diese Beschränkung nur 436 Zehnmillionstel auf eine Atmosphäre oder auf je 30 Fuß Tiefe. Handelt sich's darum, 1000 Meter hinabzugehen, so bringe ich dann die Beschränkung des Umfangs unter einem Druck in Anschlag, welcher dem einer Wassersäule von 1000 Metern gleichkommt. Das heißt, unter einem Druck von 100 Atmosphären. Diese Beschränkung betrüge dann 436 Hunderttausendstel. Ich werde also das Gewicht so weit erhöhen müssen, dass es 1513,75 Tonnen beträgt statt 1507,2 Tonnen. Die Erhöhung wird folglich nur 6,55 Tonnen ausmachen.
Nicht mehr?
Nicht mehr, Herr Aronnax. Und die Richtigkeit der Berechnung ist leicht zu erkennen. Nun habe ich Wasserbehältnisse zur Ergänzung, welche 100 Tonnen fassen. Damit kann ich in beträchtliche Tiefen mich hinablassen. Will ich wieder zum Meeresspiegel aufsteigen, so brauche ich nur dieses Wasser zu entladen, und wenn ich haben will, dass die Nautilus mit einem Zehntel hervorragt, so muss ich die Behälter völlig leer machen.
Auf diese mit Zahlen begründete Auseinandersetzung hatte ich keinen Einwand. »Ich lasse Ihre Berechnungen gelten, Kapitän«, erwiderte ich, »und es würde mir schwer fallen, Ihnen zu widersprechen, weil die Erfahrung Sie täglich bestätigt. Doch fühle ich mich nun einer wirklichen Schwierigkeit gegenüber.«
»Worin besteht diese, mein Herr?«
»Wenn Sie sich 1000 Meter tief befinden, so haben die Wände der Nautilus einen Druck von 100 Atmosphären auszuhalten. Wenn Sie nun im Augenblick die Ergänzungsbehälter entleeren wollen, um Ihr Schiff leichter zu machen und aufsteigen zu können, so müssen die Pumpen diesen Druck von 100 Atmosphären überwunden. Dafür ist eine Kraft...«
»Die Elektrizität allein vermochte mir, sie zu gewähren«, sagte der Kapitän hastig. »Ich sage Ihnen nochmals, mein Herr, die dynamische Wirkung meiner Maschinen ist fast unbeschränkt. Die Pumpen der Nautilus haben eine wunderbare Kraft, deren Wirkung Sie gespürt haben, als Ihre Wassersäulen wie ein reißender Strom auf die Abraham Lincoln stürzten. Übrigens bediene ich mich der Ergänzungsbehälter nur, um in mittlere Tiefen von 1500 bis 2000 Meter zu gelangen, und zwar um meine Maschinen zu schonen. Wenn ich also Lust habe, die Tiefen des Ozeans von 2 bis 3 Meilen unter der Oberfläche zu besuchen, so wende ich mich zu einem umständlicheren, aber nicht minder sicheren Verfahren.«
»Und worin besteht dies, Kapitän?« fragte ich.
»Dies führt mich natürlich darauf anzugeben, wie die Nautilus manövriert wird.«
»Ich bin ungeduldig, es zu vernehmen.«
»Um das Boot rechts und links zu lenken, um Schwenkungen in horizontaler Richtung zu machen, bediene ich mich eines gewöhnlichen, auf dem Hintersteven befestigten Steuerruders, welches durch ein Rad und Taue in Bewegung gesetzt wird. Aber ich kann die Nautilus auch in vertikaler Richtung, von oben nach unten und umgekehrt in Bewegung setzen, vermittels zweier geneigter Flächen, die an ihren Seiten auf dem Zentrum ihrer Wassertracht angebracht beweglich und allen Lagen anzunehmen geeignet sind und von innen durch kräftige Hebel in Bewegung gebracht werden. Hält man diese Fläche parallel mit dem Boot, so bewegt sie sich horizontal. Sind sie geneigt, so ist die Nautilus imstande, je nach der Neigung und mit dem Druck seiner Schraube, in einer mir beliebigen Diagonale abwärts oder aufwärts zu steigen. Und sogar will ich rascher zur Oberfläche emporsteigen, so hemme ich die Schraube, und der Druck des Wassers treibt den Nautilus vertikal empor, wie ein mit Gas gefüllter Ballon reißend schnell in die Lüfte steigt.
»Bravo, Kapitän«, rief ich aus. »Aber wie kann der Steuermann inmitten der Gewässer die Richtung einschlagen, welche Sie ihm angeben?«
»Der Steuermann hat seinen Platz in einem mit Fenstern versehenen Gehäuse, welches oben auf dem Rumpf der Nautilus hervorspringt und mit linsenförmigen Gläsern gedeckt ist.«
»Gläser, die solchem Druck widerstehen können?«
»Jawohl. Das beim Anstoßen zerbrechliche Kristallglas enthält doch eine beträchtliche Widerstandsfähigkeit. Bei den im Jahr 1864 angestellten Experimenten mit Fischerei bei elektrischem Licht hat man gesehen, wie Stücke Glas, die nur 7 mm dick waren, einem Druck von 16 Atmosphären widerstanden und dabei noch wirksame Wärmestrahlen durchließen, welche in ungleicher Weise die Wärme zuteilten. Nun sind die Gläser, welche ich gebrauche, 30-mal so dick, denn sie sind im Zentrum mindestens 21 Zentimeter stark.«
»Zugegeben, Kapitän. Aber endlich, um zu sehen, muss Licht die Finsternis vertreiben. Und ich frage mich, wie inmitten des Dunkels der Gewässer...«
»Hinten am Gehäuse des Steuermanns ist ein starker elektrischer Reflektor angebracht, dessen Strahlen das Meer eine halbe Meile weit erleuchten.«
»Na, bravo! Dreimal bravo, Kapitän! Jetzt ist mir die Phosphoreszenz des vermeintlichen Narwal erklärlich, welche den Gelehrten so viel zu schaffen gemacht hat. Bei diesem Anlass erlaube ich mir die Frage, ob der Zusammenstoß der Nautilus und der Scotia, welcher so großes Aufsehen erregte, ein zufälliger war?«
»Rein zufällig, mein Herr. Ich fuhr 2 Meter unter der Meeresoberfläche, als der Stoß sich ereignete. Übrigens sah ich, dass er keine beklagenswerten Folgen hatte.«
»Keine, mein Herr. Aber Ihr Zusammenstoß mit der Abraham Lincoln?«
»Ja, Professor. Es tut mir leid um eines der besten Schiffe dieser tüchtigen amerikanischen Marine, aber ich wurde angegriffen und musste mich verteidigen. Ich habe mich jedoch darauf beschränkt, die Fregatte außer Stand zu setzen, mir zu schaden. Es wird sie nicht viel kosten, ihren Schaden im nächsten Hafen auszubessern.«
»Na, Kommandant«, rief ich mit Überzeugung, »Ihre Nautilus ist wirklich ein wundervolles Fahrzeug.«
»Ja, Herr Professor«,
erwiderte der Kapitän mit wahrer Rührung,
»und ich liebe sie wie mein Fleisch und Blut. Wenn ich auf einem eurer Schiffe, welche den Wechselfällen des Ozeans ausgesetzt sind, alles voll Gefahr ist, wenn auf diesem uns zuerst der Gedanke an das Versinken uns überfällt, so hat da unten, an Bord der Nautilus, das Gemüt des Menschen keinen Grund zur Besorgnis mehr. Da ist kein Leckwerden zu fürchten, keine Beschädigung der Takelage oder der Segel, kein Zerspringen der Dampfkessel, keine Feuersbrunst, kein Kohlenmangel, kein Zusammenstoß und kein Sturm. Einige Meter unter der Oberfläche ist unbedingte Ruhe der Gewässer. Das, mein Herr, das ist ein Schiff, wie es sein soll. Und wenn es wahr ist, dass der Ingenieur mehr Vertrauen in das Schiff setzt als der Erbauer, und der Erbauer mehr als selbst der Kapitän, so werden Sie begreifen, welches Vertrauen ich zu meiner Nautilus hege, da ich dessen Kapitän, Erbauer und Ingenieur in einer Person bin.«
Der Kapitän Nemo sprach mit hinreißender Beredsamkeit. Ja, er liebte sein Schiff wie ein Vater sein Kind. Aber eine vielleicht unbescheidene Frage drängte sich mir auf, und ich konnte nicht umhin, sie an denselben zu richten. »Sie sind also Ingenieur, Kapitän Nemo.«
Ja, Herr Professor, erwiderte er. Ich habe zu London, Paris und New York studiert, zur Zeit, als ich auf dem Festland der Erde wohnte.
Aber wie haben Sie diese bewundernswerte Nautilus im Stillen erbauen können?
Ich habe jedes der einzelnen Stücke desselben, Herr Aronnax, von einem anderen Ort her und unter falscher Angabe seiner Bestimmung bezogen. Sein Kiel wurde zu Crusoe geschmiedet, die Welle seiner Schraube von Pien & Company in London, die Platten für den Rumpf bei Leard zu Liverpool, die Schraube bei Scott in Glasgow. Seine Behälter wurden von Kiel & Company zu Paris gefertigt, seine Maschine von Krupp in Preußen, sein Schnabel zu Motola in Schweden, seine Instrumente bei Gebrüder Hart in New York, etc., etc. Und jeder der Lieferanten bekam meine Pläne unter anderem Namen.
Aber, fuhr ich fort, als diese Stücke fertig waren, musste man sie zusammensetzen, ineinander passen.
Herr Professor, ich hatte meine Werkstätten auf einem einsamen Inselchen im weiten Ozean errichtet. Dort habe ich mit meinen Arbeitern, das heißt meinen braven Gefährten, die ich unterwiesen und abgerichtet habe, unsere Nautilus fertig gemacht. Und als die Arbeit vollendet war, hat das Feuer jede Spur unseres Aufenthalts auf diesem Eiland zerstört.
Daher darf ich annehmen, dass die Herstellungskosten dieses Fahrzeuges über die Maßen hoch sind?
Herr Aronnax, ein eisernes Schiff kostet 1.125 Franc per Tonne. Da nun die Nautilus 1.500 Tonnen Gewicht hat, so kommt sie auf 1.687.000 Franc. Und inbegriffen seiner Einrichtung 2 Millionen, das heißt mit den Kunstwerken und Sammlungen 4 bis 5 Millionen.
Noch eine Frage, die letzte, Kapitän.
Reden Sie, Professor.
Sie sind also reich.
Unendlich reich, mein Herr. Und ich könnte, ohne mir weh zu tun, die 10 Milliarden Schulden Frankreichs übernehmen.
Ich heftete einen starren Blick auf den seltsamen Mann, der also zu mir sprach. Hatte er meine Leichtgläubigkeit zum Besten? Die Zukunft sollte mich's lehren.